Ja, liebe Geschwister, ich grüße euch erst einmal ganz herzlich mit einem guten Morgen. Und ich möchte die Grüße ausrichten von den Geschwistern aus Waldenburg, aus der Gemeinde in Waldenburg. Es ist schön, dass wir wieder mal hier sein können unter euch. Toll. Die Verkündigung heute soll unter dem Thema Gebet stehen. Das soll heute zum besonderen Thema werden. Es geht ja so um verschiedene Themen immer wieder einmal. Mal geht es um Erkenntnis, also um das rechte Verstehen. Manchmal geht es um Glauben und alles, was Glaube so macht mit uns. Manchmal geht es besonders um Vergebung und Rechtfertigung. Manchmal um Liebe. Manchmal um Zeugnis und so weiter. Zurzeit ist das Thema Gebet besonders in den Vordergrund gerückt für mich. Da stelle ich doch erst einmal die Frage, was ist Gebet überhaupt? Ist eigentlich eine dumme Frage wahrscheinlich, ne? Denn wir tun es doch jeden Tag. Es könnte ein typischer Anlass sein, mal in einem Lexikon nachzuschauen. Ich habe das bewusst nicht getan. Ich will euch keinen Lehrvortrag halten, sondern ein Stück in meine persönlichen Eindrücke hineinschauen lassen. Vielleicht sollten wir uns einfach an ein paar Stichworten entlanghangeln. Fangen wir damit an, woher kommt Gebet, wer hat es erfunden? Nun, da müssen wir sehr weit zurückgehen. Hat man im Paradies gebetet, im Garten Eden? Nein, da hat man das gar nicht nötig gehabt. Da hat man mit Gott von Angesicht zu Angesicht geredet. Erst nach dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies musste eine neue Form der Kommunikation gefunden werden, das Gebet. Es ist also Kommunikation, Beziehungspflege. Freilich hat Gott auch von Zeit zu Zeit Propheten mit besonderen Botschaften geschickt, aber der Verbindungsdraht war und ist das Gebet. Das Gebet ist der heiße Draht zu Gott. Und das hat weitreichende Auswirkungen. Nicht so direkt vielleicht, wie zum Beispiel bei Amazon. Heute bestelle ich etwas und morgen ist es da. Nein, ganz so geht es nicht. Gott ist nicht Amazon. Hans-Peter Reuer zieht an dieser Stelle eine sehr interessante Verbindung. Er schaut hier auf den Generalauftrag, den Gott den Menschen gegeben hat. Macht euch die Erde untertan. Das heißt, bevölkert sie, bebaut sie, pflegt sie. Und man kann tatsächlich beobachten, solange sich die Menschen treu zu Gott halten und sich an seinem Willen orientieren, geschieht das auf eine gute Art und Weise. Na und, wie werden sie das gemacht haben, sich an Gott halten? Durch Gebet und seine Gebote beachten. Da ist nur ein großes Problem. Wer ist denn noch sehr aktiv auf der Erde? Satan. Er ist der Herrscher der Welt, der große Gegenspieler, Konkurrent, Rivale Gottes, der Durcheinanderbringer, Lügner, Zerstörer, Mörder in Person. Ich will hier dem Teufel keine besondere Aufmerksamkeit widmen, aber eins muss uns doch klar sein. Er ist die größte Gefahr in unserem Leben. Und wenn man Gefahren ignoriert, kann man ganz böse auf die Nase fallen. Wenn jemand zu mir sagt, pass auf, der Weg ist nass und glitschig, und ich ignoriere das einfach und gehe lustig und unaufmerksam drauf los, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es mich bald voll in den Matsch hinhaut. Und so kann man durch das ganze Alte Testament hindurch beobachten, solange sich das Volk Gottes an Gott hält, geht es ihnen gut in den Familien, mit dem Vieh und der Landwirtschaft. Sprich, Gott segnet ihr Tun mit Fruchtbarkeit, Wohlergehen und Frieden. Sobald sie sich aber von Gott abwenden, sich auf die List des Verführers einlassen und anfangen, andere Götter anzubeten, zieht Gott seinen Segen zurück und sie haben Missernten, Krankheiten und werden von Feinden bedrängt und oft überwältigt. Was sagt uns das nun? Die Verbindung zu Gott, beten, öffnet sozusagen einen Kanal, durch den guter Segen fließen und wirksam werden kann. Beten ebnet den Weg für das gute Wirken Gottes. Es mag sein, dass zu Zeiten des Alten Testaments die Reaktionen Gottes viel schneller und direkter waren. Dem Gehorsam folgte schnell sichtbarer Segen, dem Ungehorsam schnell sichtbare Strafe. Heute, in der Gnadenzeit, verhält sich Gott sehr viel langmütiger. Aber ich glaube es einfach nicht, dass man Gottes Langmut als Zeichen seiner Gleichgültigkeit oder seines Desinteresses deuten sollte. Ich glaube es nicht, dass man Gottes Gnade als Gleichgültigkeit auslegen kann. Es ging darum, dass Beten den Weg für Gutes ebnet. Irgendwo habe ich einmal den Spruch gehört, wer betet, sündigt nicht, oder wer betet, prügelt sich nicht. Ich sage es noch einmal ganz einfach. Beten schafft Platz für das Wirken Gottes zum Guten. Nicht das Gebet an sich ist mächtig, Gott ist mächtig. Das ist die schöne Seite der Medaille. Und wenn wir sie nun einmal umdrehen, was bedeutet dann nicht beten? Kurz und bündig, Gottes Wirken abschneiden, Gott den Weg verbauen. Und was bedeutet das? Das meiste, was in dieser Welt geschieht, geschieht durch Menschen. Und das Tun der Menschen wird ganz stark davon beeinflusst, welcher Macht sie sich hingeben, welchem Einfluss sie sich aussetzen. Macht hat über uns, wem oder was wir uns hingeben. Ihr habt vielleicht schon einmal das Gleichnis von den zwei Hunden gehört. Da fragt ein Missionar einen Indianer, der sich vor kurzem oder vor einiger Zeit bekehrt hat: Und wie geht es dir jetzt so als Christ? Und er sagt, naja, es geht so. Nur, weißt du, es ist so, als wenn zwei Hunde in meinem Inneren sind, ein weißer und ein schwarzer, und die kämpfen ständig miteinander. Ja, und welcher gewinnt? Fragt der Missionar. Der, den ich am meisten füttere. Der, den ich am meisten füttere. Schaut euch doch um in der Welt, wie es aussieht, wo gottlose Systeme herrschen. Und was viele treue Christen immer mehr bedrückt, dass es auch in Deutschland und Europa immer gottloser wird. Welche Hunde werden da reichlich gefüttert? Bitte versteht mich nicht falsch. Natürlich können wir nicht den ganzen Tag auf Knien durch die Gegend rutschen, aber wir können immer mit der Gegenwart Gottes, unseres Herrn Jesus, rechnen und jederzeit mit ihm reden, ganz unauffällig im Herzen. Mit unserem Ehepartner reden wir doch auch immer, wenn es etwas zu reden gibt und zum Beispiel nicht nach einem festen Zeitplan, morgens 15 Minuten, abends 10 Minuten oder so. Wenn sich Ehepartner nichts mehr zu sagen haben, sieht es böse aus. Da muss ich doch nichts mehr dazu sagen. So viel diese paar Gedanken zur prinzipiellen Bedeutung von Gebet. Nun hat das Ganze aber noch eine persönliche Seite. Das soll ein zweites Stichwort sein. Ja, wir beten. Aber wie beten wir? Gewohnheitsmäßig, weil es sich so gehört für einen Christen? Und was beten wir? Wir schütten Gott unser Herz aus, sagen ihm alles, was uns beschäftigt. Nun, das ist gut und ein Vorrecht, dass wir das tun dürfen, denn es erleichtert ungemein. Aber da ist auch der Punkt, wo uns Zweifel und Anfechtungen packen. Die Bibel macht es uns an der Stelle auch manchmal nicht gerade leicht. In Matthäus 21 steht zum Beispiel, alles, was ihr glaubend im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten. Das sagt Jesus. Und im Vers davor sagt er, ihr könnt dann sogar zu diesem Berg hier sagen, heb dich doch hoch und stürz dich ins Meer. Und es wird geschehen. Ich frage mich, ja, hat denn da seitdem noch nie jemand recht geglaubt? Ist schon jemals ein Berg durch Gebet ins Meer gestürzt? Es wird als Bild, als sinnbildlich ausgelegt. Okay. Vielleicht sind Berge von Problemen gemeint. Aber viel einfacher wird es dadurch auch nicht. Jesus sagt aber auch, euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet, in Matthäus 6. Das ist schon eher ein ermutigendes Wort. Aber auch da, wenn er sowieso schon alles weiß, was soll ich ihm dann noch sagen? Kennt ihr solche Gedanken auch? Zweifel, die uns überfallen? Es steht aber auch geschrieben, betet ohne Unterlass. Oder, liebe Brüder, betet für uns. Im Thessalonischer Brief. Sie glaubten also an die Hilfe durch Fürbitte. Oder, da steht in Markus, seht zu, wachet und betet, denn ihr wisst nicht, wann es Zeit ist. Aufmerksam sein und beten, damit man nichts Wichtiges verpasst. Oder erhebt den Herrn, unseren Gott, betet an zu seinem Fußschemel, denn er ist heilig. Steht in Psalm 99. Bringt dem Herrn die Ehre seines Namens, betet an den Herrn im heiligen Schmuck. Lob und Anbetung ist das, was Gott gern von uns annimmt, was seiner Würde entspricht. Unter Menschen sagt man manchmal, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Anbetung ist die angemessene Reaktion auf Gottes Wort, auf Gottes Gnade, Entschuldigung. Ist die angemessene Reaktion auf Gottes Gnade. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, steht in Markus, Markus 14. Beten wehrt also Versuchung ab. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben durch den Heiligen Geist und betet. Aha, beten erbaut, gibt Kraft, es hat Rückwirkung auf uns selbst. Und noch eins. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wo ihr etwas wieder jemand habt, auf das auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Fehler. Markus 11, Vers 25. Jedes Mal, wenn ich das höre, vergebt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergibt. Beziehungsweise, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Dadurch zuckt es mich. Und ich frage mich, ob es etliche Christen gibt, die dieses Wort einfach ignorieren. Und ob es dadurch manchen Unfrieden unter den Christen gibt. Beten stellt uns auch in eine große Verantwortung. Beten stellt uns in eine Verantwortung. Es steht auch geschrieben, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe lassen wegführen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Es steht wohl auch geschrieben, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut auch ihnen. Oder einfach, wie du mir, so ich dir. Und dann das wahrscheinlich Wichtigste. Und Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Lukas 11. Das Vaterunser. Ob es richtig ist, wenn in der Kirche bei jeder Gelegenheit das Vaterunser gebetet wird, weiß ich nicht. Aber ob es richtig war, dass es unsere Väter völlig aus dem Gottesdienst verbannt haben, bezweifle ich auch. Es ist immerhin das Mustergebet an sich, das Jesus selbst uns hier gibt. Das Mustergebet, was uns der Herr vorlegt. Und als letztes ein zukünftiges Wort aus der Offenbarung. Und ein Engel sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen, und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Betet den an, der das alles gemacht hat. Und das wird am Ende nochmal ganz groß gesagt von diesem Engel. Steht in Offenbarung 14. Unter diesem Eindruck kann ich nur sagen, beten ist etwas ganz Großes. Es ist etwas, worauf Gott großen Wert legt. Es ist ein Vorrecht, dass wir es tun dürfen und ihm so nahe kommen dürfen. Beten ist etwas Großes und es ist ein Vorrecht. Und es heißt auch, sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Oder in Epheser steht, seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will, indem ihr Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt. Dabei fällt wieder ein Stichwort, auf was ich nochmal speziell eingehen möchte, das Stichwort Dank. Es hat eine Schlüsselfunktion. Danken ist scheinbar gar nicht so leicht. Vielleicht heißt es deshalb auch Dank opfern. Unsere Gebete sind doch überwiegend eine Aufzählung von Bitten. Es liegt wohl in unserer Natur, dass wir vor allem an das denken, was wir nicht haben, und dabei all das Gute übersehen, was wir haben. Aber bedenken wir doch einmal Folgendes. Bitten lenkt unsere Gedanken auf das, was wir nicht haben. Es schafft immer das Gefühl von Mangel, von Nachteil. Es schafft Spannung, Stress, wie wir sagen. Danken dagegen schafft Ruhe, Vertrauen auf Gott, Zuversicht. Dankbarkeit als Grundeinstellung gibt eine so ruhige, entspannte und zuversichtliche Basis im Leben wie nichts anderes. Ich muss da ganz nebenbei an das traditionelle Dankgebet vor dem Essen denken. Meinen wir das immer ernst? Oder ist es nur eine Floskel? Hoffentlich keine Lüge, indem wir die Nase rümpfen. Was ist das schon wieder? Und dann das übliche Dankgebet sprechen. Aber das nur nebenbei. Vielleicht hat Paulus ähnliche Gedanken im Kopf, als er schrieb, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde. Wir sehen, dass Beten als Teil unseres Glaubenslebens eine ganz vielseitige Sache ist. Es ist wie ein Bild aus vielen Puzzleteilen. Zu der ganzen Problematik habe ich für mich folgenden Standpunkt gefunden. Es gibt schwierige Stellen in der Bibel, die wir nicht leicht verstehen. Nun, wer bin ich denn, dass ich mir einbilde, alles verstehen zu können? Also muss ich es einfach stehen lassen. Ich muss Gott nicht immer verstehen, ich muss Gott vertrauen. An einigen Beispielen haben wir gesehen, wo uns Gottes Wort überall zum Beten auffordert und wofür wir alles beten sollen. Also ist Beten wichtig und sinnvoll. Und ein wichtiger Punkt ist dabei, der Beter merkt selbst zuletzt, was Gott aus seinem Gebet macht. Wenn ich für jemand bete und Gott ihm Gutes tut, dann merkt er das, nicht ich. Das ist mir echt vor gar nicht langer Zeit eine deutliche Lehre gewesen, weil eben diese Anfechtung, ja, was nützt mein Beten, auch mich immer wieder mal trifft und getroffen hat und wir für Geschwister gebetet haben, die in gesundheitlicher Not waren oder er war. Ja, ihr kennt solche Zweifel wahrscheinlich auch, dass man sich dann fragt, ja, was nützt es? Und mag eine Woche später gewesen sein, bekennt er in der Gemeinde, wie wohl es ihm getan hat, dass Geschwister für ihn gebetet haben. Das hat mich erschreckt und hat mir eben auch diesen Satz besonders wichtig gemacht. Der Beter merkt selbst zuletzt, was Gott aus seinem Gebet macht. Wenn ich für jemand bete und Gott ihm Gutes tut, dann merkt er es, nicht ich. Und bei eigenen Sorgen merkt man meistens erst viel später, dass Gottes Führung besser war als der eigene Plan. Und viertens, wenn Jesus selbst oft und intensiv betet, wie viel nötiger haben wir es dann zu beten? Wir denken ja einmal an die Dreieinigkeit Gottes. Gott Vater, Gott Sohn, Jesus Christus, Gott Heiliger Geist. Was hat Jesus mit dem Vater zu bereden gehabt? Was hat er ihn fragen müssen? Wir wissen wenig darüber. Wir wissen von Gethsemane, das hohepriesterliche Gebet, das Vater unser. Aber eins wissen wir, Jesus hat die Nähe des Vaters gesucht, im Gebet. Beten ist also viel mehr als Bitten und Dank abliefern und damit haben wir dann unsere Pflicht getan, sondern Beten ist demnach auch Beziehungspflege. Wahrscheinlich ist es vor allem Beziehungspflege. Jemand, den ich liebe, mit dem möchte ich so oft wie möglich und so nahe wie möglich zusammen sein. Das betraf Jesus in seiner Zeit als Mensch, genauso wie es uns betrifft. Nun, ihr merkt es vielleicht, dass wir an dieser Stelle plötzlich ein ganz neues Kapitel aufschlagen. Beten nicht nur als Herz ausschütten, sondern Beziehungspflege. Bis hierher verlief es doch im Großen und Ganzen nach dem Prinzip: Höre, Herr, dein Knecht redet. Nein, wie hat es Samuel gesagt? Rede, Herr, dein Knecht hört. Gebet als Dialog. Eine Frage: Ist das ein Thema für euch oder renne ich hier offene Türen ein? Ich habe damit über weite Strecken meines Lebens nichts anfangen können und stehe jetzt auch erst am Anfang der damit verbundenen Übungen. Deshalb kann ich dazu auch kaum etwas sagen. Es scheint aber immens wichtig zu sein. Mir scheint, hier war ein wesentlicher Teil Glaubensleben verloren gegangen und wird jetzt erst wieder langsam neu entdeckt. Beten als Dialog. Es gibt ein kleines Buch von Hans-Peter Reuer mit dem Namen Nach dem Amen bete weiter mit Jesus durch den Alltag. Das macht vieles so ganz klar, wovon ich vorher praktisch nichts gehört hatte. Ich möchte euch eine kleine Kostprobe davon geben. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 10, Vers 30 steht: Während Cornelius betete, bekam er von Gott eine Antwort. Nur darum geht's jetzt erst einmal. Oder Apostelgeschichte 13: Während die Ältesten in Antiochia beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen. Und auch während Paulus betete, redete Gott zu ihm. Also geht das. Und ich denke, Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Hans-Peter Reuer schreibt weiter: Nicht, dass ich eine hörbare Stimme vernehme, aber er spricht zu mir in Form eines Gedankens, einer gedanklichen Erkenntnis. Dadurch offenbart er mir konkrete Dinge für meinen Lebensweg, weist mich darauf hin, eine bestimmte Person anzurufen oder zu besuchen. Ich verspüre einen inneren Frieden oder Unfrieden über ein Wort, das ich jemandem sagen soll, oder über die Predigt, die ich gerade vorbereite. Manchmal gibt er mir eine ganz konkrete Antwort auf eine konkrete Frage. Die Antwort auf Paradoxen, auf Widersprüche in der Bibel erhalte ich ab und zu, während ich bete. Darum sind meine Gebetsspaziergänge für mich so bedeutungsvoll. Indem ich Zeit mit meinem Herrn Jesus verbringe, erlebe ich die Gemeinschaft, zu der er mich erschaffen hat. Meistens offenbart Gott sich uns, wenn wir schlicht die einfachsten Dinge tun, die er von uns fordert. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Der Herr Jesus setzt es also als selbstverständlich voraus, dass Christen seine Stimme hören und ihm dann auch nachfolgen. Leider deckt sich die Erfahrung der meisten Christen nicht mit dieser Aussage von Jesus. Ja, Gott kommuniziert mit seinen Kindern auch auf einer ganz persönlichen Ebene im Heiligen Geist, denn dazu hat er uns geschaffen. Gott redet nicht nur in der Schöpfung, nicht nur durch Umstände, nicht nur durch andere Menschen und nicht nur durch sein Wort, sondern Gott spricht auch ganz persönlich zu uns. Und dieses Extra ist nicht nur für einige auserwählte Christen bestimmt, sondern sollte das Normalste für jeden Menschen sein, in dem der Geist Gottes wohnt. Zitat Ende. Bleibt zum Schluss die Frage stehen: Wie normal ist denn unser Glaubensleben? Oder wie weit sind wir noch weg davon? Glauben wir nur an Gott oder leben wir mit Gott? Welches Vorrecht ist es, den dreieinigen Gott zu kennen und mit ihm verbunden zu sein? Amen. In unserem Liederbuch steht ein schönes Lied, was ich mir wünsche und was wir wahrscheinlich jetzt singen können. Das Lied Nummer 88 kommt: Es ist Zeit, wir beten an.